Michael Krüger, herzlich willkommen im Hotel Palazzo Sale Solio im Bergell in der Schweiz. 1630 ist der Palazzo erbaut worden, 1876 in ein Hotel umgewandelt. Hier übernachteten unter anderem die Dichter Rainer Maria Rilke, Hermann Burger, der Maler Giovanni Segantini, ebenfalls Alberto Giacometti. Aber noch viele andere, Michael Krüger. Eine reiche, lange Geschichte hat dieser Palazzo Sale Solio.
Na, wenn man die Geschichte dieses Hauses liest, dann ist es eben eine der großen europäischen Geschichten. Dieser Pass hier, ich habe das ja jetzt nochmal nachgelesen, nicht zuletzt bei dem großen Historiker Salis. Dieser Pass, was man sich nicht vorstellen kann, war eben eine Transfergeschichte zwischen dem Norden und dem Süden, zwischen dem katholischen und dem protestantisch-evangelischen, zwischen allen Kriegen in der Folge der Reformation. Und was mich immer am besondersten interessiert hat, ist, wie diese Täler eben Stein für Stein eine dramatische europäische Geschichte erzählen. Jeder einzelne Stein hat so viel an Geschichte erlebt, wie wir uns das eben mit unseren neuen Kommunikationswegen nicht vorstellen können. Dass hier ganze Heere auf diesen kleinen Straßen entlang gezogen sind, mit all dem Material, das sie tragen mussten, mit den Kanonen und so weiter. Das ist ja kaum vorstellbar. Und Rilke ist sozusagen das bedeutendste Beispiel, aber auch Jean Dot zum Beispiel war hier und hat hier geschrieben. Und gerade an Pässen, also an diesen merkwürdigen Übergängen von einem Zustand in den anderen, kommt man natürlich schwer ins Denken. Und wenn man hier in Solio die Geschichte des Passes sich vergegenwärtigt, mit allem, was dazugehört, also bis nach Sils und Nietzsche und der Ankunft eines anderen Menschen, der sich darüber erhebt, dann hat man in Nutsche, sozusagen in der Nussschale, das ganze Geschick unserer Gattung in einem kleinen Abschnitt versammelt.
Sie waren ja schon mal hier vor 20 Jahren. Da hatten Sie eine ganze Corona von Autorinnen und Autoren dabei. Können Sie das mal erzählen?
Ja, wir haben hier mal im Castelmur, also auf der anderen Seite des Passes, den Petrarca-Preis an Ilse Eichinger verliehen, die jetzt nun gerade vor einem Jahr gestorben ist, in hohem Alter. Unvergesslich, während ich die Laudatio sprach und die damals schon alte Ilse an einem großen, schönen Tisch im Düster des Castelmur saß, ging das Licht aus. Und es war stockdunkel und jemand suchte Kerzen. Und dann wurden überall Kerzen aufgestellt. Und die Kerze vor Ilse Eichinger, die so kurze, zauberische Verse geschrieben hat und da vorlas, beleuchteten das Ganze und es wurde eingetaucht in ein vollkommen magisches Licht. Und dann sind wir am nächsten Tag hier runtergefahren nach Solio und haben hier im Garten gelesen, in diesem wirklich großartigen Garten, der ja so auch so eine Mischung ist, wieder ein Übergang zwischen dem englischen und dem französischen Garten. Und wenn man Geschichte der Pflanzen und Bäume liest, dann hat man die ganze Geschichte der Kolonien vor Augen. Warum plötzlich jemand um 1550 nach Amerika ging und die Bäume gesehen hat, die großen Bäume, und gesagt hat, das möchten wir auch haben, und ein Säckchen Samen brachte und das hier aussäte. Warum das zum edlen Stil gehörte, dass man überhaupt Pflanzen aus anderen Ländern brachte, um sie hier anzusiedeln, in ganz Europa, mit mehr oder weniger Erfolg natürlich. Berichte, dass der schwedische König Apfelsinen und Zitronen in Schweden ansiedeln wollte und natürlich mächtig gescheitert ist, die lese ich immer noch mit dem allergrößten Vergnügen. Bei Zwiebeln ist es leichter. Zwiebeln kann man leichter verpflanzen. Die ganze Geschichte, immer der Austausch. Und die Literatur ist natürlich ein Vermittlungsding gewesen. Immer. Die Gedichte von Rilke zeigen das ja. Das ist eine Vermittlung des inneren Zustands, unserer Bedürfnisse, was brauchen wir. Das ist ja das alles, was bei Rilke steht, die Substanz von Rilke. Was braucht der Mensch eigentlich? Was will er? Und warum ist ihm nie etwas gut genug? Warum will er immer mehr? Woher kommt dieses genetische Prinzip, dass wir mehr haben wollen, als wir nötig haben? Was keiner wirklich erklärt hat, auch Marx nicht. Und vor allen Dingen keine christliche Religion hat es erklärt, denn alle predigen Demut und Zurückhaltung und so weiter. So dass man sagen kann, diese berühmte marxische These, der Mensch hat die Welt nur immer verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern, die ist dann in den 50er Jahren, 60er Jahren von dem deutschen Philosophen Odo Marquardt umgedreht worden. Die Philosophen haben die Welt nur immer verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie in Ruhe zu lassen. Also sie nicht immer verändern zu wollen. Dieses Verändern wollen, eben auch offensichtlich eine urmenschliche, genetische Qualität. Wir wollen alles verändern. Aber es kommt wahrscheinlich darauf an, sie mal eine Weile in Ruhe zu lassen.
Ja. Da müsste der Mensch sich selber auch in Ruhe lassen und nicht sagen, ich lebe im Widerspruch. Ne? Also könnte man ja eigentlich sagen. Aber Michael Krüger, Poet, Romancier, Übersetzer, Herausgeber, einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste Verleger der letzten 40, 45 Jahre. Der Hansa Verlag wurde mit Ihnen zu einem der führenden deutschen Verlage. Es ist nun knapp 4 Jahre her, dass Sie den Verlag verlassen haben. Und 1968, da waren Sie 25, da sind Sie in den Verlag eingetreten als Verlagslektor. Und 8 Jahre später veröffentlichten Sie Ihren ersten Gedichtband. Regina Polly. In dem haben Sie geschrieben, ich will meine Unruhe behalten. Ich glaube, das scheint Ihnen auch 4 Jahre nach dem Austritt aus dem Verlag verdammt gut gelungen zu sein, ne?
Naja, ob man das als gelungen bezeichnen kann, weiß ich gar nicht. Denn ich dachte natürlich, jetzt kommt die große Zeit der Ruhe. Denn man wünscht sich ja, wenn man ein ganzes Leben lang gearbeitet hat, also ganz lutheranisch wünscht man sich, dass dann die Zeit der Ruhe, der Kontemplation, des Innehaltens kommt. Der Platz unter dem Apfelbaum, wo man noch einmal auf die Welt guckt. Denn wir alle wissen, dass wir eine bestimmte Frist haben, das ist so. Und auch wenn wir ein bisschen älter werden, ändert das ja nichts an dem Prinzipiellen. Ob das 10 Jahre mehr oder weniger sind, spielt keine Rolle. Und dass damit die gesamte Erfahrung, die man selber gemacht hat, ist dann weg. Also denkt man, es wäre schön, wenn man 10 Jahre hätte, die man vollkommen in einer großen Ruhe, geradezu buddhistischen Ruhe verbringen kann, um sich auf dieses Nichts einzuüben. Aber der Mensch ist eben auch jemand, der immer etwas stattdessen tut. Also statt Frieden zu machen, macht er Krieg. Statt sich vorzusehen, stürmt er vorwärts und so weiter. Das lässt sich ja in allen Bereichen abbilden. Er macht immer etwas stattdessen. Und ich, der ich die große Ruhe predige, allen empfehle, endlich, endlich nur noch in sich selber zu schauen, benehme mich wie ein Narr und mache alle möglichen Sachen, nur ja nicht in diesen Zustand der Ruhe zu verfallen.
Naja, aber was Sie damals geschrieben haben mit Ihrem Gedichtband, ich will meine Unruhe behalten, unbewusst behalten Sie sie. Das kann man...
Ja, offensichtlich.
Es ist ja auch positiv gemeint gewesen, würde ich mal sagen.
Ja, damals, natürlich. Ne? Damals war es natürlich die Zeit, hieß die politische Parole, keine Experimente. Das weiß ich noch. Ja, wir müssen alles um Gottes Willen so lassen. Die Atomsache war gebannt, ja, es gab Abkommen, der Mensch würde sich nicht selber in großem Stile umbringen, sondern nur noch im kleinen Stil. Man sollte also Ruhe behalten, Ruhe bewahren. Und da war natürlich man war jung und frech und hat gesagt, im Gegenteil, ich will meine Unruhe behalten. Ja, ich möchte nicht dass wir aufhören, über unsere Lebensformen nachzudenken. Die Unruhe heißt, da das Leben offensichtlich nicht dazu neigt, sich in eine Balance zu setzen, muss man Unruhe haben, um zu sehen, ob es andere Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten gibt. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man große Sternmärsche für die Bildung machen sollte. Ich bin der Meinung, dass das ganze Demonstrationsrecht ist zum Beispiel verloren gegangen. Das haben wir damals sehr erkämpft. Also für jeden Mist sind wir auf die Straße gegangen und haben protestiert. Und heute haben wir uns so an die Verhältnisse gewöhnt, dass kaum noch irgendwo sich Widerstand regt. Oder wenn, dann eben in so moderaten Formen, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass sich irgendetwas verändert.
Naja, oder in den sozialen Medien in einer Art und Weise, die man auch wieder nicht haben möchte, teilweise natürlich.
Das ist richtig.
Der Job als Verleger, als Geschäftsführer, Sie haben währenddessen, wenn ich richtig gezählt habe, was ich lesen konnte, 16 Gedichtbände geschrieben.
Aber ganz zum Teil auch ganz kleine.
Ja, das ist wahr. Aber immerhin, immerhin, die Reihe ist lang. Und dann Romane, Novellen, Erzählungen, Essays, lassen wir mal alle Dordatien, alles, was dazugehört, noch weg. Und das alles eben neben Ihrer Tätigkeit als Verlagslektor und als literarischer Leiter des Hansa Verlages. Und mehr als ein Dutzend Nobelpreisträger haben Sie im Verlagsprogramm unter Ihrer Ägide. Sie haben jedes Manuskript, das veröffentlicht wurde, gelesen. Und Sie steigerten, das klingt jetzt, als wenn man die Produktion steigert, aber in gewisser Weise ist es ja auch so, die jährlichen Veröffentlichungen von 40 auf 150. Und dann lasen Sie auch noch alle die, die veröffentlicht wurden, aber dann auch noch die, die nicht veröffentlicht wurden oder die, wo man auf der Kippe war, machen wir es oder machen wir es nicht. Jetzt hat er der Tag 24 Stunden. Sie haben noch Sitzungen, Auseinandersetzungen und so weiter und so fort. Und das kostet ja alles Zeit. Und Schreiben kostet Zeit. Es gibt einen Band, den hat der Müller-Schwefel jetzt rausgegeben, heißt Hellwach gehe ich schlafen. Ich habe das Gefühl, genau das ist es. Sie gehen hellwach schlafen. Und dann habe ich mich gefragt, wenn Sie hellwach schlafen gehen, denken Sie dann manchmal darüber nach, wie das alles so gekommen ist?
Ich habe nicht viel vom Schlaf gehalten, weil der, wie wir wissen von Goya, der Schlaf gebiert Ungeheuer. Und in meiner Jugend gab es ein paar Ungeheuer, ein paar unerhört friedliche Szenen und ein paar Ungeheuer. Und die kamen immer wieder hoch. Das heißt, ich habe versucht, so wenig wie möglich zu schlafen. Und das kann man ja ein bisschen trainieren. Das heißt, ich bin sehr früh aufgestanden, jeden Tag, und habe meistens von 6 bis 8 geschrieben. Nun musste ich als Verleger viele Sachen schreiben, die vorbei sind wieder. Also das heißt, wenn ein Pensionär verabschiedet wurde, musste ich eine Rede halten. Wenn jemand gestorben ist und selbst Schriftsteller sterben. Ich habe also sehr, sehr viele, ich war geradezu ein Spezialist für Nachrufe, weil ich versucht habe, dann immer so ein kleines physiognomisches Porträt zu zeichnen. Das musste alles in den Morgenstunden gemacht werden, weil tagsüber war Verlagsarbeit. Und Verlagsarbeit ist ja vor allen Dingen Arbeit mit Menschen. Die Frage nämlich, warum einer überhaupt schreibt und warum er so schreibt und nicht anders, warum manche nicht schreiben können, wie ja sowieso nach meiner Theorie das Schreiben die Bedingung von Nichtschreiben ist.
Und Sie sagen, Schriftsteller können nicht schreiben.
Ja, nein, Schriftsteller sind ja natürlich die, die nicht schreiben können. Deshalb müssen sie es ja immer wieder versuchen. Und all diese Probleme einerseits und andererseits ist ein Verlag natürlich ein großes soziales Feld, was ja auch interessant war für mich. Ich habe ja viele Verlage noch gegründet, einen großen Verlag in Wien, der heute noch existiert, der Zschollnay Verlag und der Deutige Verlag, berühmte alte Verlage, die verschwunden waren, die ich wieder belebt habe, also mit meinen Kollegen, nicht ich alleine. Der Zschollnay Verlag war einer der wichtigsten Verlage in den 30er Jahren und vor allen Dingen nach dem deutschen Anschluss, weil zwischen 33 und der Besetzung Österreichs 38 sind eben sehr viele Emigranten nach Wien gegangen, wie wir wissen, und versuchten da noch zu überleben. Also hatte der Verlag eine große Rolle, und dann haben wir noch den kleinen Deutecke Verlag. dazu gekauft, der für mich so wichtig war, weil da die ersten Schriften von Sigmund Freud erschienen waren. Und ich habe in der Schweiz hier den Verlag Nagel und Kimche. Die Frau Nagel war eine sehr liebenswerte Frau, die dann krank wurde und mich gefragt hat, ob ich ihren Verlag nicht übernehmen wolle. Und was ich damals gemacht habe, weil ich dachte und fürchtete, dass der Ladenpreis, der fixe Ladenpreis, den es in Deutschland gab, fällt aufgrund der EU-Beschlüsse, dass keiner in irgendeiner Weise bevorzugt wird und wir ja den festen Ladenpreis hatten und die Hälfte der Mehrwertsteuer, das waren ja alles sozusagen erkämpfte Privilegien und ich dachte, wenn das fällt, weil Europa sagt, wir machen eine egalistische Politik und die Bücher sind genauso Handelsware wie das Wasser und die Tischdecke. Dachte ich, das ist gut, wenn man in Zürich einen kleinen Verlag hat und in Wien und Zürich, also in allen deutschsprachigen Ländern. Und habe dann noch meine schönste Arbeit eigentlich den Hansa Kinderbuchverlag gegründet mit diesem wunderbaren Erfolg mit den Büchern, denen man es am Anfang nicht angesehen hat. Also dem Zahlenteufel von Hans Magnus Enzensberger oder der Sophies Welt von Justin Gorder. Eine dicke Schwarte über Philosophie. Und ich kann kein Norwegisch. Und als mir das angeboten wurde, habe ich gesagt, um Gottes Willen, die armen Kinder, die sollen sich jetzt mit Philosophie beschäftigen. Die werden ja alle verrückt. Ich habe es dann aber doch mit zitternder Hand unterschrieben und das wurde der größte Welterfolg überhaupt von einem Kinderbuch nach den berühmten Kinderbüchern. Kurzum und ganz zum Schluss dann noch den Hansa Berlin gegründet, weil man eben plötzlich sah und spürte, in Europa die Hauptstädte wieder an Bedeutung gewinnen. Deutschland ist ja durch seine Geschichte eben in so viele partikulare Zonen aufgeteilt, sodass in Hamburg oder Stuttgart oder Frankfurt die großen Verlage waren. Aber durch den Magnetismus der Hauptstadt kamen dann doch sehr viele intellektuelle Schriftsteller nach Berlin. Es gab plötzlich zwei große Universitäten mit einem enormen Potenzial an Philosophen und Historikern und Kunsthistorikern. Sodass ich dachte, man müsste eben auch in Berlin noch einen Verlag haben und habe Hansa Berlin gegründet. Sodass ich aber zum Schluss dann wie so ein bekloppter Manager zwischen all diesen Städten und Programmen und so weiter wie ein Derwisch hin und her gehuscht bin, um das alles irgendwie zusammenzuhalten. Und deshalb auch ganz froh war, am Schluss die Sache aufzugeben. Aber ich dachte, jetzt ist sozusagen ein Punkt erreicht, wo die nächste Generation, nämlich die digitalisierte Generation, an die Arbeit muss. Denn das habe ich nicht mehr verarbeiten wollen.
Zwischen 6 und 8 haben Sie gesagt, haben Sie geschrieben. Das heißt, auch Gedichte haben Sie geschrieben. Lesen Sie uns ein paar von den Gedichten, die zwischen 6 und 8 über Jahrzehnte hinweg entstanden sind.
Das mache ich gerne, weil es sind ja doch... Es klingt immer so viel, aber Gedichte schreibt man ja im Kopf. Das heißt, wie Goethe einmal gesagt hat, die meisten Gedichte sind Gelegenheitsgedichte. Und wenn man sieht, zum Beispiel, wir sitzen hier in dem ehrwürdigen Palazzo Salis, welche Gedichte hier entstanden sind, dann sind das Gelegenheitsgedichte über die Blumen, über die Häuser, über den Blick und so weiter. Und diese Bilder haken sich irgendwann im Kopf fest und setzen dann verschiedene Segmente an. Und irgendwann entsteht im Kopf ein Gedicht. Sie müssen sich immer vorstellen, Goethe mit dem berühmten Gedicht, was jeder in der Schule gelernt hat, über allen Wipfeln ist Ruhe. Das ist ein kleines Gedicht von 8 Zeilen, kennt jeder. Und man fragt sich, wie ist das entstanden? Das ist ja nicht Ergebnis einer langen Arbeit, dass da jemand saß, Herr Goethe war 26 Jahre alt, hatte sich da in die Frau vom Stein verliebt, aber unglückliche Kiste, weil der Mann noch da war und aufgepasst hat. Und er sitzt da oben auf so einer Höhe in Thüringen und denkt darüber nach, doch eigentlich den Herzog wieder zu verlassen, nach Italien zu gehen. Natürlich damals das große Sehnsuchtsland, über die Pässe nach unten zu kommen. Und dann sitzt er da und sagt, über allen Wipfeln des Ruhr spürst du kaum einen Hauch und so weiter. Und bald ruhst du auch. Das heißt, plötzlich merkt er, wenn ich die Gelegenheit jetzt nicht ergreife und mich hier von dann mache, dann wird mich das Schicksal hier fixieren. Dann bin ich hier am Ende meiner Sache angekommen mit 26. Und das war natürlich für einen, der noch die Antike vor sich hatte, eine grässliche Vorstellung. Ja? Und dann kommt dieses kleine Gedicht, das heißt unintentional. Also man setzt sich nicht hin und schreibt, das wäre das Gegenteil vom Gelegenheitsgedicht, und sagt, ich schreibe jetzt Divina Commedia. Das ist das Gegenteil natürlich des Gelegenheitsgedichts, die großen Epen. Das war die Intention eines großen Porträts der Welt. Ich lese ein Gedicht vor, das heißt, wie Gedichte entstehen. Jeder kennt den Moment, da man auf die Lichtung tritt und die Hasen nach einer Sekunde des Zögerns im Unterholz verschwinden. Es gibt kein Wort, das sie aufhalten könnte. Du bist wohl nicht bei Trost, sagte mein Vater, wenn mir die Tränen kamen. Aber wie soll man ein Ganzes denken, wenn man nicht weiß, was ein Ganzes ist? Das heißt, das Gelegenheitsgedicht ist eben das Gegenteil vom Ganzen. Das Ganze ist das große Porträt, Schlachtengemälde, die Entstehung der Welt, die Kosmologie und so weiter. Aber die 175.000 Gedichte, die in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern im Jahr erscheinen, davon sind 95% Gelegenheitsgedichte. Ich lese ein ganz kurzes. Kein Haiku. Eine tote Amsel vor meinem Fenster. Ich warte eine Stunde auf die Umstellung der Zeit.
Die Gedichte, die Sie lesen, sind ja aus dem Buch Zeitumstellung. Mhm. Und diese Zeitumstellung, das hat ja Mehrdeutigkeit. Mhm. In dem Buch müsste eigentlich auch das Gedicht sein, wo es heißt, die Abschiede werden, oder die Gelegenheiten werden immer geringer. Mhm. Das ist auch ein Gedicht über Abschied. Ja. Also Zeitumstellung. Mhm. Also wie reagiere ich auf eine Veränderung?
Ja. Das stimmt. Da ist viel, was man erst später, wenn man es öfter mal gelesen hat, wieder liest oder rausliest, sind natürlich solche prinzipiellen Lebensumbrüche irgendwie eingewoben. Das merkt man nicht am Anfang. So wie der Maler, der einen Berg malt, nicht weiß, was die Leute eines Tages in diesem Berg sehen. Die Arbeit hier, um von den Hausheiligen zu sprechen, die Arbeit dieser Künstler, die hier zentral waren, von Segantini bis zu allen anderen danach. Der Maler hat nur, das kann man in den Briefen von Segantini immer so schön nachlesen, er möchte die Wahrhaftigkeit dieses Ausdrucks auf das Bild bringen. Und da fragt man sich natürlich, was ist das Wahrhaftigkeit? Ist es wahrhaftiger, wenn ich mit dem feinen Pinsel eben 100.000 Mal die Schraffuren des Berges nachmache? Oder wie Cézanne 100 Mal gemalt hat, den einen Berg in der Provence, die Mont-Saint-Victoire, ist immer wieder hingefahren, immer wieder. In situ hat er sich dahingestellt, konnte kaum noch den Rücken bewegen und hat nichts anderes gemalt als diesen verdammten Berg, um die Wahrheit der Sache abzubilden. Und alles, was er vorher gemalt hatte, war ihm nichts mehr wert. Selbst dann, wenn die Leute gesagt haben, was ist das für ein großartiger Maler? Nein, nicht. Das gilt nicht. Ich muss es nochmal versuchen. Und diese merkwürdige Form der Findung, die wir ex post als Betrachter vollkommen natürlich finden, Denn wir kennen ja nur ihn und 20 Kollegen. Aber zur selben Zeit haben natürlich 100.000 Maler, es war ja eine soziale Tätigkeit, Maler zu sein, 100.000 Maler haben versucht, Bilder zu malen, die wir heute nicht mehr kennen oder die wir irgendwo in einer Ecke sehen, ja, und denken, manchmal denken, mein Gott, den müsste man wiederentdecken. Das ist ja ein großartiger Maler. Den müsste man wiederentdecken. Der ist aber in den Diskursen über Malerei, über Abbildung, über Repräsentanz und so weiter, sind die irgendwie verloren gegangen. Ein großer Teil unserer Kunstgeschichte ist natürlich die Geschichte der Wiederentdeckung. Weil natürlich eine Gesellschaft hat bestimmte Vorstellungen, die sie durchsetzt und die sich dann auch in dem Kunstgeschmack durchsetzt. Und dabei kommt natürlich wahnsinnig viel unter die Räder. Und dann muss man nach langer Zeit die Sachen eben wieder hervorholen, neu beleben. Das war übrigens auch eine meiner Tätigkeiten als Verleger. Ich habe ja hier in der Schweiz eine Reihe gemacht, herausgegeben von Peter von Matt. Die großen Schweizer Romane, die zum Teil eben vollkommen vergessen waren, Jakob Schaffner und so weiter, wieder gedruckt haben, mit großen Nachworten und so weiter, weil innerhalb des Gesellschaftskörpers spielen die natürlich eine Rolle. Aber da wir als Nachgeborene nicht mehr das Ganze, wie es in dem Gedicht steht, im Blick haben, sondern als Menschen immer nur einen Teilaspekt sehen, sind sie vergessen worden. Aber sie haben damals, als sie entstanden, gerade der Schaffner, das war einer der großen Autoren der Schweiz. Und so gibt es eben, Sie müssen sagen, wenn ich zu viel rede.
Sie geben mir immer ganz viele Stichworte. In dem Gedicht, was Sie gerade gelesen haben, wie entsteht ein Gedicht, da ist der Satz drin, du bist wohl nicht ganz bei Trost, sagt Ihr Vater, wenn Ihnen die Tränen kamen. Ich habe da an Folgendes gedacht in dem Moment. Sie haben Abitur gemacht und danach nicht studiert. Und kommen aus einem protestantischen Haus. Ich habe mir gedacht, als Sie sagten, ich studiere nicht, was ja für Eltern immer gut ist, wenn Kinder studieren, weil sie weiterkommen, was alles richtig ist. Und sie sagen, nein, mache ich nicht, ich mache eine Lehre, eine Verlagslehre und Buchdruck auch noch, also was vollkommen anderes als das, was eigentlich erwartet wurde. Gab es da Tränen? Gab es Auseinandersetzungen?
Ja, da gab es große Auseinandersetzungen, weil meine Eltern in der irrigen Annahme verharrten, ich würde ein Philosophiestudium beginnen, weil ich las damals, warum, weiß ich bis heute nicht. Reine Kontingenz, reiner Zufall. Ich las die nikomachische Ethik von Aristoteles.
Nee.
Ja. Das klingt jetzt irre angeberisch, aber das hatte mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, das ist mein Buch, wie man so an bestimmten Perioden ein Buch hat. Davor war es Camus gewesen und dann war es eben die nikomachische Ethik. Das war vollkommen verrückt. Und dann habe ich Gott sei Dank dieses Abitur geschafft, mit allen Blessuren, und bin vor meinen Vater getreten und habe gesagt, ich werde also nicht Philosophie studieren, wie ihr alle gehofft habt, sondern ich werde eben ein Drucker. Ich möchte etwas Praktisches machen und Buchhändler. Und er hatte mir schon einen Lehrplatz besorgt und fand das faszinierend, eben mit den Lettern umzugehen. Unsere Erfahrung, das Handwerk, also viele Handwerke, nicht alle, aber viele, in dieser kurzen Lebenszeit, die wir leben, einmal auf den Kopf gestellt wurden. Wir haben ja noch an der Maschine gearbeitet, wo der einzelne Buchstabe aufgerufen wurde und dann runterfiel ins Register. Und dann musste die Seite mit dem Strick umrandet werden, damit sie sozusagen kompakt war, in die Maschine eingepasst werden konnte. Und wenn dann der Autor anrief, Telefon gab es ja schon, und sagte, ich möchte noch mal ein großes Wort verändern, ein langes Wort, dann musste man zum Teil 15 von diesen Blöcken aus Blei, Strick ab, neu einsetzen, Umbruch verändern, also eine unendlich komplizierte Tätigkeit. Das zweite war der Druck. Heute ist das alles im Fotodruck oder im digitalen Druck. Damals mussten wir, wenn Buchstaben wie das E, I, A, wenn die zu oft gedruckt wurden, wurden die im Druckbild unscharf. Das heißt, wir mussten, halt abgenutzt, wir mussten Seidenpapier drunter legen, um das wieder zu erhöhen, um mit den anderen Buchstaben gleichzuziehen. Und solche Sachen, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass sowas Menschen gemacht haben heute, das habe ich eben da erlebt. Und das war so spannend, weil man in der letzten Phase dieses ehrenwerten Handwerks des Druckers genauso gearbeitet hat wie genau 500 Jahre vorher. Weil hat sich nichts geändert. Also ein bisschen Mechanik ist dazugekommen und Schnelligkeit und so weiter. Aber die Herstellung des Satzes war vollkommen identisch.
Aber das konnten Sie noch nicht wissen, als Sie sich entschieden. Oder hatten Sie einmal
Doch. Doch, doch.
Ich dachte, das wäre das Handwerkliche, was Sie wirklich auch interessiert hätte.
Naja, mich interessierte das schon. Ich bin ja auf dem Lande aufgewachsen bei meinen Großeltern, die einen großen Hof hatten, einen großen Bauernhof, also ein Rittergut nannte man das, in Sachsen, Thüringen. In dem Zwickel zwischen Sachsen und Thüringen ist das kleine Sachsen-Anhalt und da komme ich her. Bin also in den letzten Kriegsjahren geboren. Nach 1945 wurde mein Großvater ohne Gerichtsbeschluss oder ohne Gerichtsverfahren enteignet. Also die russische Besatzung nahm ihm den Hof weg. Und er kriegte auf seinem eigenen Hof, und das war die größte Kränkung natürlich, die ihm widerfahren konnte, denn er war ein leidenschaftlicher Landwirt, kriegte er auf seinem Hof oben ein Zimmer zugewiesen. Und in dem Zimmer war ein Bett, so groß wie dieser Tisch, in die Länge gezogen, ein Tisch kleiner als der, an dem wir sitzen, drei Stühle, drei Teller und so weiter, eine Truhe. Ja, das war alles. Und da saß ich 6 Jahre mit meinen Großeltern, also bis ich dann in die Schule ging, in diesem winzigen Zimmer, wo man sich auch noch waschen musste in der Schüssel. Gab kein fließendes Wasser, weil er eben auch kein Geld mehr hatte. Er hatte buchstäblich kein Geld. War auf Almosen angewiesen von Freunden aus der Umgebung, die wir dann, als ich laufen konnte, auch alle besucht haben. Gegessen haben wir eben, eine der großen Lektionen, die ich gelernt habe, dass man praktisch alles essen kann, was wächst. Also wir sind jeden Tag rumgezogen und haben von den Wurzeln bis zu den Früchten und so weiter alles gesammelt und gehäckselt und getrocknet und so weiter und gegessen. Und diese Erfahrung, ich will gar nicht sagen von Armut, sondern von, sag ich mal, von einem gewissen asketischen Leben, die hat mir natürlich geholfen, also wie man mit den Händen etwas herstellt, was essbar ist, auch noch schön aussieht. Meine Großmutter hatte ein großes ästhetisches Auge. Das war immer anwesend. Es gab 2 Bücher in dem Zimmer. Das eine war die Bibel, eine wunderbare Bibel mit Illustrationen, auf denen man sehen konnte, wie die ganze Sache gelaufen war mit Christus, und ein Pflanzenbestimmungsbuch. Sodass ich also mit sehr jungen Jahren mehr Pflanzen unterscheiden konnte als heute die Kinder Autos. Und das war natürlich ein großes Vergnügen, mit meinem Großvater die ganzen Dinger, die wir gesammelt hatten, dann in dem Bestimmungsbuch zu finden. Das waren alles noch Schwarz-Weiß-Abbildungen, also es war nicht so leicht, wie heute ist ja Farbe. Dieses Pflanzenbestimmungsbuch hatte ein Onkel von mir verfasst, Heinrich August Garke, der Theologe, der dann Biologe wurde und in Berlin der Nachfolger von dem berühmten Adelbert von Chamisso wurde am königlichen Herbarium. Und während Chamisso noch ganz in der Tradition sozusagen der europäischen Geschichte von Hawaii bis sonst wo in der Welt herumgefahren ist, ist mein Urahn eben in allen Ländern herum auf der Erde rumgekrochen, um die einheimischen Pflanzen zu sammeln, zu klassifizieren, im Sinne des großen Linné in ein System der Natur zu überführen.
Lass uns noch eben, weil jetzt läuft und die Zeit wird langsam davon, so aufpassen.
Entschuldigung, ja.
Elternhaus protestantisch, Sind Sie aus der Kirche ausgetreten? Sind Sie gläubig?
Nein, ich bin nie ausgetreten. Ich halte es dem berühmten Physiker Niels Bohr, der immer über der Tür ein Hufeisen hatte. Und wenn seine Physikerkollegen ihn besuchten und sagten, Herr Bohr, Sie glauben doch nicht etwa an diese Dinge, dann sagt er, nein, aber man kann ja nie wissen. Und versuche mir einzubilden, weil das auch zu unserer Imagination gehört und vor allen Dingen durch meine Großeltern natürlich befördert wurde, dass hoffentlich etwas Größeres als wir, dass wir klein sind, dieses Bewusstsein habe ich seit meinem dritten Lebensjahr, dass wir also klein sind, unser Radius beschränkt ist, wir eben nur einen kleinen Ausschnitt aus der Welt erfahren können, mit allen Mitteln, die wir heute zur Verfügung haben, bleibt das der kleinste Ausschnitt. Man denkt natürlich, es wäre doch schön, wenn sich das Ganze, wenn alle unsere Bewusstseine hier im Zimmer und im Dorf und in der Welt sich zusammenfügen ließen. In einer großen pyramidalen Vorstellung sehe ich das vor mir, also dass etwas da ist, was uns mächtig übersteigt und nicht nur Mord und Totschlag. Und wie man das nennt, ist ja wurscht. Jedenfalls sind mir die Gotteshäuser wichtiger und schöner, als die Banken es je sein können. Insofern habe ich nichts dagegen, dass die erhalten werden und dass ich auch dafür meine Steuer zahle.
Sie haben ja schon zwei Gedichte vorgelesen. Und ich glaube, aus den Gedichten erkennt man auch, also ich habe daraus jedenfalls erkannt, wie Sie die Welt betrachten, nämlich mit einem Staunen und gleichzeitig mit Verwunderung. Sie wundern sich im positiven Sinne. Und es ist vollkommen gleich, ob Sie über Menschen schreiben in den Gedichten, ob Sie über sich schreiben, ob Sie über Natur schreiben. Es ist immer ein sich wundern, also ein Betrachten über Möglichkeiten, die Welt zu interpretieren. Das Gleiche fällt mir auf bei Ihren Romanen und auch Novellen. Ihre Romane haben, ich glaube, durchweg einen Ich-Erzähler. Ich bin mir bei einem nicht ganz sicher, aber durchweg ist eigentlich Ich-Erzähler dabei. Und der Ich-Erzähler wundert sich auch immer über die Menschen um ihn herum. Er hat immer ein Ziel, er möchte etwas machen. Das Ergebnis ist nur unvorhergesehen, es bricht ein. Er selber weiß nicht mehr, bin ich das, was ich immer dachte. Also es geht um Identitätskrise. Es geht um die Idee, dass man sagt, ja, die Welt ist so und so wird sie immer bleiben. Also alles ist unsicher. Sie sagen von Ihren Romanen, da drin kommt doch immer ein Manuskript weg. Das stimmt auch, da kann man auch nichts gegen sagen. Und ich denke mir, dass mit dem Ich-Erzähler, dass das so spannend ist. Das ist natürlich, weil der in ein System involviert ist, aus dem man nicht raus kann, aus dem man aber rausgeworfen wird. Das, finde ich, glaube ich, ist das, was Ihre Romane so spannend macht und immer mitzieht. Und natürlich auch man auf sich selber zurückgeworfen wird und über sich selber nachdenkt oder erinnert wird. Was mir einen großen Eindruck gemacht hat, das ist der Roman Himmelfahrt. In Himmelfahrt geht es auch darum, das ist auch etwas, die Leute werden ja immer enttäuscht. Also es geht in der Turiner Komödie darum, dass es ein berühmter Schriftsteller ist, der den besten oder den dollsten Roman schreiben soll. Das Ergebnis ist, der bringt sich um, dann wird ein Freund beauftragt, diese Sachen sich anzuschauen und was stellt er fest, ist, dass das der größte Scharlatan war und größte Betrüger, den man sich nur vorstellen kann, denn er hat das alles nur gesammelt und aus Zitaten zusammengeschrieben. Beim Himmelfarb ist das so, dass es einen Wissenschaftler gibt, der während des Zweiten Weltkrieges nach Brasilien geschickt wird und das vielleicht auch gar nicht ungewollt macht und sich über die indigene Bevölkerung, also Ethnologie, betreiben soll. Und da er da selber aber auch wieder nicht viel Lust drum hat, findet er einen galizischen Juden und dieser galizische Jude, der brennt darum, diese indigene Bevölkerung zu verstehen, in sie einzudringen, und zwar nicht von außen mit dem Weißen, hier sind wir, hier sind die anderen. Und der galizische Jude wird so krank, todkrank direkt. Und das Manuskript, was er geschrieben hat, das gibt er diesem Deutschen und sagt so, und wenn ich dann tot bin, dann veröffentlichst du das. Das hat er in gewisser Weise getan, nur unter seinem Namen. Und ist damit ganz berühmt geworden nach dem Kriege für seine ethnologischen Untersuchungen. Und zu seinem 80. Geburtstag kommt dann ein Brief von diesem galizischen Juden aus Israel und sagt, ja, das war eigentlich mal ganz anders geplant. Ich glaube, das ist einer der politischen Romane, die Sie geschrieben haben, weil es da wirklich auch um die deutsche Geschichte dabei geht. Und es ist international, vor allem von Frankreich, sehr preisgekrönt worden. Und es gibt, glaube ich, einen besonderen Anlass. Levi Strauss, Tropen. Ich glaube, das ist eines Ihrer, weiß ich nicht, zweiten, dritten, vierten Lieblingsbücher.
Ja, die triste Tropik von Levi Strauss ist tatsächlich eines meiner Lieblingsbücher. Das hört ja auf mit dem wunderbaren poetischen Bild. Wir haben die Welt verwüstet und wir können froh sein, dass uns drei Dinge bleiben. Der Blick in die Augen einer Katze, eine Blume und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, Levi Strauss war ja auch jemand, der 39, also in dem Jahr, in dem mein Mensch da nach Brasilien fährt, auf dem Schiff. 39 war die letzte Möglichkeit, Frankreich zu verlassen. Die Deutschen hatten Paris besetzt. Es waren die großen Schiffe. Auf diesem Schiff saß der berühmte André Breton und viele, viele andere. Die Geschichte hat mich deshalb aus vielerlei Gründen so gefangen genommen damals, als ich einen Mann kennenlernte, der ein berühmtes Buch in Harvard geschrieben, in Englisch geschrieben hat, Harvard University Press, The Savage Hits Back. Das war eine Untersuchung über Art und Weise, wie die Eingeborenen die Fremden gesehen haben. Und das hat er zum ersten Mal gesammelt, also diese komischen Ordonnanzoffiziere, wie die aussahen, in Holz geschnitzt von sogenannten Eingeborenen. Und dieses Manuskript wurde in Leipzig geschrieben und er war Jude, hieß Theodor Lips und konnte gerade noch flüchten und hat sein Manuskript hinterlassen. Und dieses Manuskript wurde dann im Institut in Leipzig, und die Deutschen hatten ja mal eine Ethnologie, das ist heute nicht mehr der Fall, aber damals hatten wir eine, anders als die Schweiz, die ja bis jetzt noch große Ethnologen hervorgebracht hat. Und seine Kollegen im Leipziger Institut haben dieses ganze Material an sich genommen und sozusagen zerfleddert und unter eigenem Namen hier und da veröffentlicht. Das heißt, das Werk wurde pulverisiert und verschwand und stand auf in anderer Form, in anderen. Kurzum, da kommt natürlich hinzu, dass ich zu denen gehöre, die in der Schule über die ganze Nazizeit nichts gehört haben. Das war irgendwie, darüber redete man nicht. Keine Ahnung. Und ich weiß noch ganz genau, zur Eröffnung der Kongresshalle in Berlin bin ich mit meinem Vater gegangen, war 15 Jahre alt, und da redete der damalige Kultusminister Adolf Arndt eine große Rede und sagte, wir haben es versäumt, den Immigranten ihre Lehrstühle wieder zurückzugeben nach dem Krieg. Und ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater in der S-Bahn saß, wir wohnten in Nikolassee im Süden, war eine lange Fahrt, man konnte mal viel reden mit dem eigenen Vater, was selten vorkam. Da fragte ich ihn, ist das wirklich wahr? Und er sagte, ja, ich glaube schon. Und später in meinem Leben habe ich ja viele der, vor allem die Philosophen kennengelernt, die Immigranten, die alle hier im Waldhaus früher saßen, also Adorno und Scholem und Leo Löwenthal und Marcuse, wie sie alle hießen, Fritz Stern, der übrigens von Solio begeistert war, der Historiker aus Breslau, gerade gestorben. Und dann habe ich die gefragt, ist das wahr, dass ihr euren Philosophenlehrstuhl in Freiburg und so weiter nicht zurückerhalten? Nein, nie, haben wir auch nur einen Brief gekriegt, wo stand, wir entschuldigen uns und wollen Sie wenigstens Honorarprofessor werden oder so. Sie hatten ja die Venia Legendi. Die wurden nur von den Nazis weggenommen. Also das Mindeste wäre ja gewesen, dass man sie nach dem Krieg informiert hätte, die Lehrbefugnis wieder ausgesprochen. Ja. Aber selbst ein Marcuse, der dann so berühmt wurde, hat nichts dergleichen gekriegt. Mit anderen Worten, das kommt hinzu. Und das Dritte, was mich natürlich damals und auch immer heute noch interessierte, diese Frage mit dem Ich. Das ist ja, manche haben ja gesagt, man sollte das Ich in der Literatur verbieten. Während ich glaube, dass das Ich das größte stilistische Versteckgebäude ist. Denn das Ich ist ja nur in unserer abendländischen Tradition, wo wir denken, dass das Ich irgendwie eine fest umrissene Größe ist, mit all unserer Identitätsproblematik, während ich glaube, dass das Ich das zerbröselndste Instrument ist, was es überhaupt gibt. Es gibt gar kein Ich, das ist eine reine Erfindung der Philosophen und Psychologen. Es gibt kein Ich. Das Ich ist eine hochkomplexe Angelegenheit, die eben nicht zu fassen ist. Und wenn jemand Ich schreibt, ist der letzte Versuch, sozusagen ein Teil von sich in drei kleinen Buchstaben aufs Papier zu bannen. Aber man sieht natürlich den großen Abgrund, der sich hinter jedem Ich auftut. Also das kam auch noch hinzu. Naja, und viele andere Sachen und vor allem das verlorene Manuskript, das spielt bei mir in der Tat eine Riesenrolle in fast allen Büchern, weil es natürlich die Hoffnung war, man das Ganze zwar nicht mehr als Einzelner erleben kann, aber das Ganze noch denken kann im Buch. Das Buch Le Livre, das war doch in der ganzen Geschichte des Abendlandes das große Ereignis. Und für mich war immer das beste Beispiel für diese Verehrung des Buches, an der ich mich beteiligt habe und bis heute beteilige, die Enzyklopädie von Diderot und d'Alembert im 18. Jahrhundert, eben geschrieben in der Hoffnung und in dem vollen Bewusstsein, wenn wir das gesamte Wissen der Welt zusammentragen und dazu noch die Illustrationsbände, um das alles zu illustrieren, wenn wir das schaffen, dann muss der Mensch glücklich werden. Denn er kann alles nachschlagen, er kann überall gucken, wenn irgendwas nicht funktioniert, wie es funktioniert. Und da findet man von der Seele bis zum Wein, Weinherstellung, ich meine, alles, was man sich vorstellt.
Was voraussetzt, dass Menschen gerne nachschlagen. Es gibt so viele Leute, die nicht gerne nachschlagen.
Richtig, aber die Hoffnung, dass das Buch, dass ein großes Buch, und das ist natürlich, kommt natürlich der Anspruch von der Bibel einerseits und von Rerum Naturae, also dem großen Buch der Natur andererseits, dass man dieses ganze Auseinanderstrebende, was die Welt ausmacht, irgendwann in einem Buch zusammenfassen kann. Und da das nicht der Fall ist, da wir nicht alle glücklich sind, muss bei mir das Buch immer wieder verloren gehen.
Dafür haben Sie aber natürlich sehr durch Übertragung dafür gesorgt, der Klassiker nämlich aus dem 19. Jahrhundert, dass sehr viele Klassiker neu übersetzt werden, in unsere Sprache übersetzt werden. Es ist, als wenn man ein neues Buch liest, wenn man die Übersetzung von damals dann von heute liest. Und eigentlich müsste man ja sagen, ist die Geschichte der Romane des 19. Jahrhunderts eine Geschichte Europas. Haben Sie da den Anspruch zu sagen, ja, das ist ganz wichtig, das müssen wir wissen, um Europa zu halten?
Ja, glaube ich schon. Also wenn wir heute etwas, sagen wir mal, über Russland um 1850 wissen wollen, dann können wir natürlich eine Geschichte Russlands lesen, wo alle Chroniken bearbeitet werden und so weiter. Aber wie die Menschen gedacht haben um 1850, lese ich genauer bei Turgenev. Oder bei Tolstoi, oder bei Dostojewski, oder bei Lermontov, oder wie sie alle heißen. Es gibt also über Russland etwa 100 Romane, die ja nichts anderes sind als der Versuch, in einer Zeit, in der der Umbruch auch nach Moskau kam, was ja durch die bestimmten sozialen Verhältnisse eben doch ein weitgehend ruhiges Leben hat mit Leibeigenen und eigenen Leibeigenen Bauern und so weiter. Das kann man ja alles nachlesen. Und plötzlich kommt da auch eine Unruhe rein. Das konnte gar nicht ausbleiben. St. Petersburg war eine der intellektuellen Hochburgen. Es wurde Französisch an der Akademie geredet und Deutsch, selbstverständlich. Also musste die Aufklärung irgendwie auch dahin kommen und auch die soziale Frage wurde gestellt und so weiter und so fort. Aber all das haben wir nicht in der deutschen Sprache mit Kant und den drei großen Kritiken oder mit Hegel und der Rechtsphilosophie und der Staatstheorie und so weiter oder mit Rousseau oder sondern wir haben die Romane. Und im Grunde ist es in England ganz ähnlich. England hat natürlich enorm viel Literatur aller möglichen Art produziert, vom wie man leben soll und so weiter, das Dandytum und ich meine, muss ich ja nicht alles sagen, jeder kennt das. Aber die konsistenteste Form hat es angenommen in den Romanen von Dickens bis Thackeray und so weiter und so fort. Auch etwa 150, die man unbedingt lesen sollte. Die einzigen, die sich da sehr zurückgehalten haben, sind die Italiener. Das ist ja eine so späte Nation gewesen mit der Einheit, die nicht dieses bürgerliche Porträt entwickelt haben. Es gibt die berühmten Promessi Sposi, aber das ist eigentlich der einzige wirklich große Roman aus dem 19. Jahrhundert. Und was auch interessant ist, in Deutschland gab es sozusagen nach Goethe und den Wahlverwandtschaften gab es ja eine Menge Romane, die sehr lesenswert sind und interessant sind und auch verrückt sind und schön zu lesen, weil immer irgendwie schönen Frauen und verwunschene Wälder und so weiter von Eichendorff, von Mörike, der Maler Nolten, von Eichendorff habe ich gerade gelesen, Ahnung und Gegenwart, ein unglaubliches Buch, unglaublich, was sozusagen im Schatten der Revolution versucht, irgendwie das Deutsche zu rekonstruieren. Aber die werden nicht mehr gelesen, weil ich glaube, weil Balzac, Eugène Sue einfach interessanter waren. Bei uns setzt es erst wieder mit Fontane ein. Die Schweiz hat es etwas besser mit Gottfried Keller. Ich meine, das ist ein solches Jahrhundertereignis, der Grüne Heinrich. Beide Fassungen übrigens, dass man das und viele andere Sachen, Gotthelf vor allen Dingen, den ich so liebe, aber da hat man schon einen guten Überblick. Sodass, glaube ich, das 19. Jahrhundert, wenn man es überhaupt verstehen will, gibt ja nicht mehr so viele Menschen, die sich dafür interessieren. Aber wenn, dann kann man das genaueste Porträt des 19. Jahrhunderts aus etwa 300 Romanen, da manche von denen sehr dick sind, muss man also für alle zusammen etwa 5 Jahre rechnen. Aber dann könnte man, wenn man ein gutes Sofa hat, und guten Rotwein kann man das schon schaffen.
Jetzt wollten wir ja heute ganz viel Gedichte hören. Wir wollten Ausschnitte aus dem Roman hören.
Oh Gott.
Sie haben jetzt Michael Krüger erlebt als den großen Erzähler, ohne dass er seine Bücher dabei vorlesen muss. Dafür bedanke ich mich bei Ihnen. Und dann kann man nur sagen, die Bücher müssen wir dann alle lesen, falls es jemanden gibt, der sie noch nicht gelesen hat.
Klar.
Ganz vielen Dank, Michael Krüger. Danke.
Vielen Dank.